Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die ein Unternehmen gegründet hat, das andere Firmen, deren Führungskräfte und Mitarbeiter dabei berät, wie sie psychische Belastungen reduzieren und die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben verbessern können. So, und das klingt jetzt aus heutiger Sicht vollkommen unspektakulär. Aber Reinhold Fürstenberg hat dieses Unternehmen vor mehr als 30 Jahren gegründet. Ehrlich gesagt, glaube ich, als das alles noch gar kein Thema war, ist also die Pionierin, wenn es um all das geht, was wir heute mit Work-Life-Balance, mit Burnout und was noch immer bezeichnen. Und ich freue mich sehr, Reinhold, dass du hier bist. Und ich freue mich umso mehr, weil du sagst, dass du bei Gesprächen mit anderen Menschen auf deren Lebenszufriedenheit achtest.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf.
Lebenszufriedenheit, wie geht das? Wie achtet man bei anderen Menschen auf die Lebenszufriedenheit? Und wenn du mich jetzt so siehst, wie gut ist meine Lebenszufriedenheit gerade?
Also du guckst ganz, ganz glücklich, muss ich sagen. Und ich meine, das merken wir ja schon beim direkten ersten Kontakt. Also wenn wir jemand die Hand schütteln, wenn wir es denn mal wieder dürfen, ne, dann nehmen wir ja sofort wahr, wie es jemandem geht. Wird übrigens oft total unterschätzt, wie viel wir in dem Bereich wahrnehmen. Und dann merken wir, ob jemand gut drauf ist oder ob er vielleicht bedrückt ist oder so. Übrigens, ganz interessant, wenn man bei uns beobachtet, wie die Mitarbeiter aus unseren Kundenunternehmen zu den Beratungen reinkommen, dann ist das oft so, dass man dann wirklich auf den ersten Blick sieht, wie bedrückt die sind und was dann innerhalb von einer Stunde oft erreicht werden kann.
Das heißt, also, ich kann meine Lebenszufriedenheit und meine Zufriedenheit kann sich innerhalb einer Stunde deutlich verändern?
Ja, und das ist oft einfach nur der andere Blick auf die gleiche Situation. Also beeindruckt mich auch nach über 30 Jahren immer noch.
Ich finde es immer so schön, es gibt ja unterschiedliche Arten, Menschen zu begrüßen, wenn man sie lange nicht gesehen hat, ne? Und wenn du da einem jemanden sagst, den du lange nicht gesehen hast, Mann, siehst du gut aus, dann merkst du schon, wie der anfängt zu strahlen. Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, na, wie geht's dir denn eigentlich? Oder ich hab mal eine ehemalige Kollegin nach 20 Jahren getroffen und die sagte dann als erstes, oh Lars, hast du zugenommen? Und da war mein ganzer Tag dahin.
Ja, also ja, du bist ja wirklich auch ein guter Berater, ist so mein Eindruck, weil auch sowas, ne, wirklich ganz viel auf das Gute zu gucken und also auf das, was man auch am Gegenüber wertschätzt. Also da geht's letztlich auch in den Beratungen ganz, ganz häufig drum, zu schauen, wo liegt das Potenzial vom Gegenüber, ne? Und das ist etwas, was wir Menschen manchmal im Alltag bei uns auch vergessen, dass wir wirklich auf das achten, was wir gut können, was uns Spaß macht, wo wir Lust zu haben, was auch mit anderen Spaß macht oder wir auch bewegen können.
Da gibt es von dir einen schönen Satz. Ich schicke ja immer allen meinen Gästen einen Fragebogen vorab und du hast einen schönen Satz. Den wollte ich eigentlich ganz am Ende zitieren, dann mache ich jetzt aber. Wenn du nur einen Rat geben würdest an andere Menschen, sagst du, mach das, wobei dir das Herz aufgeht. Mhm. Und was ist, wenn es gerade das ist, wo man kein Geld verdienen kann zum Beispiel?
Ja, da ist dann echt unsere Kreativität gefragt. Also erstmal finde ich das wichtig, bei dem zu bleiben, wo das Herz aufgeht. Ne? Also da nicht zu schnell zu sagen, da kann man ja kein Geld mit verdienen, also gehe ich zu dem, wo ich Geld mit verdienen kann. Weil letztlich, auch wenn ich viel Geld verdiene, aber jeden Morgen ungern aufstehe und zur Arbeit gehe, das kann echt nicht unser Lebensinhalt sein. Ist jedenfalls meine zutiefste Überzeugung. Und deswegen, also da dran zu bleiben, und zu überlegen, wie kann ich es vielleicht hinbekommen, zumindest mehr in die Nähe zu kommen beruflich von dem, was mir wirklich Freude macht, ist sicherlich eine Herausforderung in dieser Zeit, aber ja, ist meine tiefste Empfehlung.
Also lieber immer erst etwas machen, wozu man wirklich Lust hat,
ja.
Auch wenn man damit weiß, ich hatte mal einen Kunsthistoriker hier, der hat gesagt, er wusste von Anfang an, dass er nicht reich werden würde damit, mit dem, was er tut, aber alle, die ihn beraten haben, gesagt, sie werden nicht reich werden, aber sie werden dafür glücklich.
Ja, genau. Und ich meine, das ist auch ein großer Reichtum, glücklich zu sein. Absolut. Und dieses, ich meine, das kennen wir ja alle, morgens aufzustehen und Lust zu haben, das zu tun, wofür wir antreten, beruflich, aber auch persönlich und privat natürlich. Ne? Ja, das, also da kann man manchmal auch dann vielleicht irgendwie ein schickes Möbelstück weniger haben oder weiß ich nicht, mit etwas weniger Miete auskommen oder so. Ne? Aber meistens ist das ja gar nicht so, sondern das, was uns wirklich Freude macht, damit sind wir meistens dann auch echt erfolgreich. Und ich meine, auch wenn man Kollegen sieht, die keine Lust haben, die Arbeit zu tun, die sie tun, das nimmt einfach auch was von der Power eines ganzen Teams. Ne?
Genau. Und ja. Du und dein Mann, ihr habt vor jetzt 1989, also ja. 32 Jahre her, Fürstenberg gegründet. Ich muss ehrlich sagen, als ich mich damit beschäftige, dass du hier bist, ich dachte, Fürstenberg ist ein ausgedachter Name. Ich wusste nicht, dass da tatsächlich ein Ehepaar Fürstenberg hintersteht. Wie seid ihr damals darauf gekommen? Weil wir erinnern uns 1989, da war all dieses Thema psychische Belastung von Arbeitgebern, psychische Analysen von Unternehmen, Suchtprobleme vielleicht so ein bisschen, das hat eine Rolle gespielt, aber eigentlich war das damals etwas, über das man nicht gesprochen hat und wo man schon gar nicht auf die Idee kam, daraus ein Geschäftsfeld zu machen.
Ja, das ist eine richtig schöne Geschichte. Und zwar ist das die Geschichte, und jetzt werde ich echt ein bisschen persönlich, wie mein Mann und ich uns kennengelernt haben. Weil mein Mann hat damals ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern geführt und war dort für den Personalbereich zuständig und hat einen Mitarbeiter gehabt, der mit Alkohol am Arbeitsplatz auffällig war. Und ich habe in der gleichen Stadt in der Suchtberatung gearbeitet. Und weil unsere Assistentin im Empfang krank war, bin ich ans Telefon gegangen, als mein Mann angerufen hat, um zu fragen, ob er diesen Mitarbeiter mal schicken kann. Und so haben wir, also er in seiner Rolle als Personalleiter und ich in meiner Rolle als Beraterin, diesen Mitarbeiter gemeinsam auf eine leichte Art und Weise geholfen, dass er abstinent und damit wirklich zu einem glücklichen Leben wiedergefunden hat. Und mein Mann hatte parallel schon die Überlegung, sich im Bereich betrieblicher Suchtprävention selbstständig zu machen. Und da haben wir dann, da bin ich dann direkt mit eingestiegen und wir haben dann in Unternehmen Führungskräfte geschult und das Management beraten, wie sie sich aufstellen können im Bereich betrieblicher Suchtprävention und haben dann festgestellt, wenn Mitarbeiter dann wirklich Suchtprobleme haben oder auffällig sind am Arbeitsplatz, dass es dafür keine Anlaufstellen in unserem Gesundheitssystem gibt, wo man sich hinwenden kann und wo auch ein Arbeitsplatzbezug ist.
Du musst nochmal, also ihr habt euch, das ging dann ja sehr schnell, also ihr habt euch über diese Suchtvermittlung kennengelernt, dann habt ihr aber erstmal noch geheiratet und dann das Unternehmen, oder war das alles so, weil das klang, wie viel lag dazwischen, also zwischen dem ersten Treffen und der Gründung der Firma und der Gründung der Ehe sozusagen?
Ja, also das war ziemlich eng beieinander. Also das Ganze begann mit einer Affäre, die wir miteinander hatten. Und ja, wir haben uns dann einfach total gut verstanden. Und das war wirklich auch in den ganzen Jahren der Zusammenarbeit so, dass wir uns da ganz hervorragend ergänzt haben. Also auch mein Mann eben darin, dass er auch bei den Firmen angeklopft hat und nachgefragt hat, ob sie Interesse an unserer Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung haben. Und ich war eben die Beraterin. Ne? Und da hat mein Mann sich auch echt viele Abfuhren eingeholt, weil das gab's damals nicht. Und die Firmen fanden das zwar spannend, aber so nach dem Motto, aber doch nicht für unser Unternehmen.
Ja. Ja. Und das war aber damals, geschafft. Also es ging los vor allem mit Alkoholsüchtigen.
Haben also mit diesem Konzept, wir hatten zwar den Fokus auch auf Suchtprobleme und darauf, da präventiv unterwegs zu sein, und da spielen ja immer viele andere Themen bei Suchtproblemen, genau, auch mit rein, aber wir haben das sofort so aufgelegt, dass man eben letztlich mit allen Themen, durch die man den Kopf nicht frei hat, zu uns ins Institut kommen kann.
Und das war damals, wie gesagt, irgendwie so, wenn man jemanden, also das war ja, ich erinnere mich noch, da war ich, wie alt war ich, kam ich von der Uni, habe gearbeitet, und kam ein Kollege von uns, der hieß es, der muss zu Fürstenberg. Mhm. Und das war so ein bisschen wie so, der muss in die geschlossene Anstalt. Also verstehst du, was ich meine? Das war so gebrannt. Fürstenberg, das heißt, der hat richtig psychische Probleme, der ist richtig, also hoffentlich kommt er überhaupt wieder. Das war damals noch echt so ein, heute ist es normal, Ja. Aber damals war es tatsächlich so. Ne? Fürstenberg, da habe ich mir immer so vorgestellt, das ist irgendwie so ein Institut vor den Toren Hamburgs, da kommen die alle hin und so. Also das war eine andere Zeit.
Ja, also und das war ganz genau so. Also nach dem Motto, ich habe doch keinen Knall, ich gehe doch nicht zu Fürstenberg. Ne? Also da haben wir wirklich schwer für gearbeitet, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen und auch so die Denke und die Haltung mit zu unterstützen, dass das was ganz Normales ist, dass wir alle im Laufe unseres Lebens mal Phasen haben, wo es einfach nicht so gut läuft. Deswegen ist man auch nicht gleich psychisch krank oder sonst was, sondern dass es gibt kein Leben, wo das nicht vorkommt. Heute ist es so, wenn wir auf einer Betriebsversammlung sind, dann sind alle einfach nur dankbar, dass das Unternehmen sowas anbietet. Aber eins möchte ich dir da auch noch zu erzählen, weil letztlich hat die Verlagsbranche mit Schuld daran oder mit Verantwortung dafür, dass sich unser Institut auch so entwickelt hat, weil wir haben ja damals in Aachen begonnen und haben aber hier in Hamburg viel im Verlagsbereich gearbeitet. Passt, und dann haben irgendwann Redakteure wie du zu uns gesagt, sag mal, was ihr da in Aachen macht, warum macht ihr das denn da kurz vor der Grenze? Also damit müsst ihr doch hier nach Hamburg kommen. Ja, und deswegen sind wir hier nach Hamburg gekommen.
Da sind wir jetzt schon mittendrin, weil da gibt es natürlich so viele Fragen, die so viele Hörerinnen und Hörer sicherlich interessieren. Die erste ist vielleicht die, was ist eigentlich zuerst da? Ist zuerst das berufliche Problem da, das sich dann auf mein Privatleben auswirkt? Oder ist meistens zuerst das private Problem da, das sich auf mein Berufsleben auswirkt?
Die Persönlichkeit spielt fast immer in jedes Thema, mit dem sich Mitarbeiter auch an uns wenden, mit rein. Also so die Frage, wie gehe ich eigentlich mit welchem Problem um? Mhm. Und meistens ist es ein Mix, also von dem, also was zuerst da war, also was sich so gegenseitig bedingt. Wenn ich zum Beispiel jetzt Stress mit meinem Kollegen habe oder so, dann geht das meistens einher damit, dass ich sowieso vielleicht in der letzten Zeit auch in ein paar anderen Sachen nicht so wirklich zufrieden bin.
Das bedingt sich tatsächlich. Also ich weiß das von mir, wenn ich dann mal richtig berufliche Probleme hatte, dann sind auch Dinge zu Hause, die normalerweise so harmlos waren, wurden dann stärker. Also es verstärkt sich gegenseitig, ne?
Ja, ganz genau. Und das ist ja immer auch ganz viel der Blick, den man selber drauf hat. Ne? Wenn ich entspannt bin, dann kann auch ruhig mal jemand anders sich aufregen, dann springe ich da gar nicht drauf an. Und wenn ich angespannt bin, und das merken wir in dieser Zeit jetzt auch nochmal besonders, da braucht man ja nur einkaufen gehen, ne? dann hat alles eine ganz große Bedeutung. Also jedes Wort, was man sagt.
Ja, ich merke das bei so Zoom-Konferenzen oder Videokonferenzen, wenn man dann einmal so, das ist mir heute Morgen rausgerutscht, einer Kollege sagt, die ist schon wieder weg, dann hört ihr, ich bin nicht wieder weg, ich bin immer noch da. Also man ist ganz, ganz, ganz kurze Lunte.
Ja, ganz genau. Und das ist etwas, ne, wo ich einfach auch gesehen habe über die ganzen Jahre. Man muss da manchmal auch echt was für tun. Ja. Das bleibt nicht immer von selber so. Also wenn man eine Zeit hat, wo es einfach im Leben mal nicht so gut läuft, dann finde ich das wichtig, dass man das auch nicht einfach laufen lässt, sondern dass man sich dann konkret überlegt, wie komme ich da raus, wie sorge ich dafür, dass es mir besser geht.
Was sind die Probleme, mit denen die Leute zu euch kommen?
Also die meisten Mitarbeiter, ich beziehe mich jetzt auf Auswertungen aus dem Jahr 2020, sind im letzten Jahr mit psychischen Problemen zu uns gekommen. Das hat allerdings sehr zugenommen durch Corona eben. Ne? Also gerade der Bereich von Depressionen und Ängsten hat erheblich zugenommen, Suchtprobleme haben zugenommen und einfach alles rund um das Thema Gesundheit, also auch Probleme mit erkrankten Angehörigen, dann Probleme dadurch, dass man Angehörige nicht besuchen darf und so weiter und so fort, ne? Oder mit Kindern und so. Und an zweiter Stelle stehen neben Arbeitsplatzproblemen auch Probleme in der Partnerschaft. Und da haben wir auch jetzt in der Corona-Zeit häufig damit zu tun, dass durch das Homeoffice einfach auch Beziehungskrisen richtig eskalieren. Ist naheliegend.
Wir kommen nachher nochmal zum Homeoffice. Die Leute, die private Probleme haben, die kommen dann auch privat oder werden die von ihren Firmen geschickt sozusagen?
Nee, zu uns kommen wirklich nur Mitarbeiter aus Vertragsfirmen.
Okay.
Und deswegen da.
Die haben das heißt, ich kann auch sagen, Chef, ich habe hier ein tierisches Problem zu Hause, ich brauche mal Hilfe.
Ja.
Und dann sagen die, geh zu Fürstenberg. Das hat ja im ersten Moment nichts mit der Firma zu tun, aber als Vorgesetzter denkt man sich, wenn sich die Probleme zu Hause verschärfen, dann ist er wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr so arbeitsfähig, wie ich ihn gern hätte. Das ist die einfache Logik dahinter.
Ja, genau darum geht's. Also wenn wir in Firmen anfänglich vorsprechen, dann gibt's oft genau diese Frage nach dem Motto, was haben wir denn mit den privaten Themen unserer Mitarbeiter zu tun?
Was haben wir denn davon?
Genau. Ja, die wirken sich aus. Also wenn es uns privat nicht gut geht, wenn wir morgens einen Riesenstreit mit der Partnerin oder dem Mann gehabt haben, dann komme ich anders zur Arbeit, als wenn ich entspannt aufgestanden bin.
Aber dann muss man als Mitarbeiter ein gutes Verhältnis zu seinem Chef haben, um ihm dann zum Beispiel zu sagen, Chef, ich habe da zu Hause ein Problem.
Ja, aber die Mitarbeiter brauchen das ja ihren Chefs gar nicht sagen, okay. Sondern das wird im Unternehmen bekannt gemacht. Also da gibt's und es gibt regelmäßig gibt's Webinare bei uns, Newsletter, also und verschiedene Kommunikationsmedien, einfach eine Plattform, so ein Kundenlogin, wo die Mitarbeiter sich selber auch viele Informationen holen können. Mhm. Und dann, also die meisten Mitarbeiter sind über 80%, die kommen von sich aus zu uns und das Unternehmen erfährt eben nichts davon, wer bei uns war.
Ach so, und das heißt, die Unternehmen zahlen dann eine Pauschale oder wie geht das?
Ja, genau. Okay. Die Unternehmen zahlen eine Pauschale pro Monat pro Mitarbeiter.
Okay.
Und dann kann eben jeder kommen, so oft er möchte.
Und okay, du musst es gar nicht seinem Chef, was heißt kommen? Heißt kommen tatsächlich, man sieht sich?
Ja, also wir haben ja in allen großen Städten in Deutschland Institute. Genau. Und die meisten Mitarbeiter nutzen nach wie vor unsere Face-to-Face-Beratung. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich überwiegend die Video-Online-Beratung. Mhm. Und viele nehmen die Beratung auch telefonisch in Anspruch. Ich freue mich sehr darüber, dass die Video-Online-Beratung, die wir schon seit vielen Jahren haben und ja, wo es mit der Nutzung wirklich schleppend war, dass sie jetzt so nach vorne gegangen ist, weil es ist ein sehr einfacher und auch guter Weg, weil man den Berater sieht.
Macht es denn überhaupt so einen Unterschied, ob man sich tatsächlich in einem Raum gegenüber sitzt oder ob man sich per Video gegenüber sitzt?
Ja, schon. Also wir würden uns ja zum Beispiel auch keinen Film über Italien angucken, statt dorthin in Urlaub zu fahren.
Ne?
Also deswegen, oder wenn wir jetzt über Zoom Wein miteinander trinken, dann ist das was anderes, als wenn wir beiden uns treffen und in Ruhe im Lokal oder zu Hause irgendwie ein Glas Wein miteinander trinken. Ne? Und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass einfach die Anwesenheit eines Beraters und die positive Zuwendung auch mit der Körperhaltung und so weiter, dass das sehr gute Effekte auf die Ergebnisse der Beratung hat.
Ich frage mich das immer, ich finde so bei den Meetings, den Treffen, die man mit Freunden abends hat per Video, ich finde, die sind gar nicht so unterschiedlich. Man trinkt einen Wein, man unterhält sich, gut, man kocht nicht gemeinsam, aber an sich finde ich, also für mich ist es fast dasselbe wie vorher. Habe ich da ein Problem? Nee.
Nee, da kann ich dich nur beglückwünschen. Das ist ja super. Also wenn du das sehr ähnlich erlebst,
ja.
Vielen geht's da aber einfach anders. Also weil eben dieses Digitale dazwischen ist und man auch immer in die Kamera gucken muss, man sich nicht frei bewegen kann, man kann nicht mal eben aufstehen und was tun. Ja, kann man machen. Dann nimmt man eben seinen Laptop oder sein iPad mit und so. Klar, aber es ist schon eine andere Atmosphäre, ohne Zweifel. Und nicht umsonst wollen so viele Mitarbeiter auch wieder zurück ins Office. Also
ist das tatsächlich? Also ich habe immer den Eindruck, dass viele sagen, boah, so wie es jetzt ist, ist es gerade richtig toll.
Ja, da gibt's eine wirkliche Veränderung. Also ich habe das gerade nochmal bei allen unseren Beratern abgefragt, weil die es ja wirklich hautnah mitbekommen.
Genau.
Und im ersten Lockdown war das so, dass viele das wirklich sehr genossen haben, im Homeoffice zu sein. Und viele haben sich noch, also total entspannt einfach, fanden das Arbeiten so entspannt. Neben den Eltern, die dann ihre Kinder zu Hause hatten und so weiter. Also nicht alle, ohne Zweifel. Jetzt im zweiten Lockdown gibt es wirklich viele Mitarbeiter in Firmen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Entweder ich bin immer alleine zu Hause oder das mit den Kindern zu Hause und Homeschooling zwischendurch und dann auch irgendwie kochen und dabei irgendwie konzentriert Verträge schreiben oder sowas, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und dieser Austausch zwischendurch, auch dieses Mitkriegen, wie geht's eigentlich meiner Kollegin, bis hin zu, sag mal, arbeitet die eigentlich noch bei uns? Ich habe die jetzt schon 5 Monate okay. Nicht mehr gesehen, so, ne? Ja.
Aber all das, was du am Anfang beschrieben hast, wird ja eines Tages verschwunden sein. Stellen wir uns mal die Idealwelt vor, nämlich ohne Corona. Ist dann nicht Homeoffice einfach ein Segen?
Also ich finde die Entwicklung mit dem Homeoffice an sich eine wirkliche Bereicherung und ja. Ich bin mir sicher, also wir werden in Zukunft viel, viel mehr Homeoffice haben als zuvor und das deswegen die Entwicklung, dass das jetzt auch so schnell möglich war, die finde ich klasse. Aber aus meiner Sicht geht's nicht ohne Homeoffice.
Da sind nicht ohne Büros, meinst du, nicht ohne Büros.
Ja. Danke, das war jetzt ein freudscher Fehlmeister. Genau. Es geht nicht ohne das Treffen im Office, weil wir das Zusammengehörigkeitsgefühl digital nicht hinbekommen. Wenn ich jeden Tag zu Hause bin, ne, dann meine Kollegen nur digital treffe, dann ist es eigentlich relativ egal, für welches Unternehmen ich arbeite.
Das stimmt.
Weil wovon leben wir denn? Von den Kollegen und auch diesem sich gemeinsam begeistern und und miteinander was machen für ein Projekt anstehen, für ein bestimmtes Abteilungsziel antreten und so weiter.
Aber leben wir tatsächlich dafür oder ist es leben wir nicht? Also arbeiten wir nicht, weil wir daran Spaß haben, weil hoffentlich unser Herz aufgeht, aber am Ende dann natürlich um damit Geld zu verdienen, um unsere Familie zu ernähren, um leben zu können. Also ist es so, dass es gibt ja Firmen in Amerika, die arbeiten komplett im Homeoffice. Also die haben nie anders gearbeitet, die haben gar keine Büros.
Ja, also die wenigsten Mitarbeiter sind damit glücklich, wirklich ausschließlich fürs Geldverdienen anzutreten, ne? Also zur Arbeit zu gehen, sondern da muss eben schon noch ein bisschen mehr sein. Und da spielen die Beziehungen zu den Kollegen und natürlich auch die Arbeit an sich, aber die macht man ja meistens auch nicht so ganz alleine, ne? Also sich auch da austauschen zu können und mit Kollegen drüber zu sprechen, wie machst du dies oder kannst du mir mal kurz in der Sache zur Hand gehen oder was mache ich mit dem Kunden oder der Spezialität in meiner Arbeit? Das hat letztlich bringt den Mehrwert, statt als zum Beispiel auch Alleinunternehmer selbstständig zu arbeiten.
Aber muss man da nicht, also gibt es da nicht Sonne und Sonne? Wir hatten auch schon vor Corona Kollegen, die sind einmal im Monat reingekommen ins Büro und ansonsten haben sie von zu Hause gearbeitet, weil sie gesagt haben, da kann ich viel besser arbeiten, da habe ich meine Ruhe, da kann ich besser Texte machen. Und die wollten gar nicht mehr reinkommen.
Ja, natürlich ist das eine tätigkeitsbezogene Frage auch, ne? Also jemand, der zum Beispiel am Empfang arbeitet, für den ist das schwierig.
Ich schätze die Frage gar nicht, genau.
Ja, eben, ganz genau, ne? Aber wenn ich zum Beispiel Programmierer bin, dann kann das durchaus Sinn machen, dass ich das wirklich in Ruhe von zu Hause mache und damit nicht gestört werde. Und wie du schon sagst, es ist auch mit eine Typfrage. Ich allerdings, habe auch bei uns im Institut rausgerufen, dass ich auch in der Zukunft dafür stehe, dass wir auf jeden Fall einen hohen Teil Präsenz haben. Das müssen wir alleine schon, weil ja zu uns auch viele Mitarbeiter genau. In die Beratung kommen. Ne? Deswegen schließt sich deswegen auch schon aus. Aber ich finde es einfach persönlich so wichtig, weil ich will meine Leute zusammenhalten und ich will die treffen und ich will sehen, wie es denen geht.
Klappt das jetzt beim Abendblatt zum Beispiel nur deshalb so gut, weil die Kollegen sich schon so lange kennen?
Das ist sicher ein Teil, aber ich vermute, dass ihr es beim Abendblatt auch einfach gewohnt seid.
Nee, bisher nicht. Wir haben bisher immer starke Präsenz hier gehabt und Homeoffice jetzt, ja klar, seit Beginn der Pandemie, aber vorher war das sehr stark ein Präsenzbetrieb.
Ja, also dann vermute ich, dass ihr zum einen die richtige Einstellung dazu habt, also dass ihr das einfach auch positiv seht, das jetzt so machen zu können. Und ich vermute, dass ihr jeder auch sehr selbstständig arbeitet. Also und von euch aus auch Kollegen dann ohne weiteres anruft, wenn ihr irgendeine Frage habt oder so und da jetzt nicht noch lange überlegen müsst. Und es spricht einfach auch für gute Prozessabläufe.
Führt denn mehr Homeoffice zu weniger Problemen, zu weniger psychischen Problemen, zu weniger Menschen, die dann zu euch kommen? Kann das helfen?
Nee. Im Gegenteil.
Im Gegenteil, tatsächlich.
Ja, im Gegenteil. Also wir haben jetzt Probleme, die wir in der Form, also manche Probleme haben zwar auch abgenommen, ne? Zum Beispiel Konflikte mit Kollegen und Chefs. Die sind weniger geworden. Die Intensität der Konflikte, wenn sie jetzt da sind, ist höher geworden. Und ansonsten, also die psychischen Probleme, also dass es Menschen einfach nicht gut geht im Homeoffice. Gut, das sind natürlich auch die sich an uns wenden. Ne? Aber in den Beratungen wird auch viel darüber erzählt, wie es im Unternehmen ist, wie es in der Abteilung ist und so weiter. Und da kriegen wir schon mit, dass viele im Moment einfach auch müde sind und gerne wieder auch zeitweise zumindest zurück ins Büro wollen. Ne?
Wie ist es mit Chefs? Rufen auch Chefs an und sagen oder lassen sich beraten und sagen, das ist ja eine wichtige Frage, wenn meine Leute im Homeoffice sind, ob nun in Corona-Zeiten oder danach. Wie halte ich die Teams eigentlich zusammen? Wie halte ich den Kontakt? Erzähl mir mal, wie mache ich das? Wie halte ich den Kontakt? Wie merke ich eigentlich, dass es einem Kollegen vielleicht gar nicht gut geht?
Ja, das ist ein Riesenthema. Also wir haben auch viele Führungskräfte in der Beratung, die nicht wegen eigenen Themen kommen, sondern eben genau wegen diesen Fragen oder auch mit Fragen wie gehe ich eigentlich mit einzelnen Mitarbeitern um? Ne? Also was weiß ich, zum Beispiel jemand kommt regelmäßig nicht zu den digitalen Meetings und ist abgetaucht. Ich weiß gar nicht, muss ich mir da jetzt riesen Sorgen machen oder was ist mit dem los oder so? Ne? Oder was weiß ich, Mitarbeiter vertragen sich nicht oder jemand macht seine Arbeit überhaupt nicht richtig und ich kriege den irgendwie nicht zu greifen. Und also ganz viele verschiedene Themen oder auch private Themen, die sich dann auswirken. Ja, und gerade dieses, wie halte ich mein Team zusammen, das sind die zentralen Fragen jetzt in der Corona-Zeit.
Wie mache ich es denn?
Also wichtig ist, dass mit dem Team gemeinsam, also das empfehlen wir jedenfalls immer, überlegt wird, wie der Kontakt gehalten wird. Also zum einen natürlich über regelmäßige Meetings, aber auch durch Sachen, die Spaß machen. Also dass man eine gemeinsame Mittagspause macht oder dass man auch mit Tools arbeitet, wo man sich mal locker zwischendurch anrufen kann und einfach auch mal ein Ohr hat fürs Offene. Das muss von der Führungskraft auf jeden Fall mit unterstützt werden. Und letztlich über den Kontakt zu jedem Einzelnen. Also ich muss meine Mitarbeiter alle im Blick haben. Das heißt nicht, dass ich die alle jeden Tag anrufen muss, aber dafür sorgen, dass ich mitkriege, wo die unterwegs sind.
Nicht regelmäßig anrufen, aber manchmal halt schon. Lohnt es sich, wenn alle im Homeoffice arbeiten, dass man sich feste Termine nimmt als Chef und sagt, heute telefonieren wir mal für Viertelstunde und sprechen mal?
Ja, auf jeden Fall. Und das muss nicht gleich eine Stunde sein, sondern das kann auch einfach, können auch mal 10 Minuten sein und wo man einfach mal sich persönlich interessiert. Das danken die Mitarbeiter einem so sehr, dieses Nachfragen, dieses sich interessieren, weil wir wollen ja nicht nur funktionieren, wir wollen ja auch als Mensch gesehen werden. Ne? Das ist wirklich zentral wichtig. Und auch, dass man mit sich selber locker ist, also auch mal von sich selber erzählt, wie es einem geht, ohne sich da jetzt irgendwie zu sehr auszubreiten. Aber dass die Mitarbeiter merken, oh mein Chef oder meine Chefin ist auch echt menschlich.
Ich hatte Caroline Stüdemann, das ist die Geschäftsführerin von Viva Con Aqua in diesem Podcast. Und bei Viva Con Aqua gibt es einmal die Woche eine Runde, da sprechen alle darüber, was sie bewegt. Und da bewegt heißt auch wirklich privat bewegt. Also wenn einer Probleme hat und so, und breiten das vor allem aus. Boah, da habe ich gesagt, boah, das ist aber ganz schön, es klang für mich fast so ein bisschen sektenhaft. Also so. Oder ist es eigentlich ein guter Weg, wenn man in einem kleinen Team wirklich auch versucht, keine Geheimnisse voneinander zu haben, weil dann jeder weiß, was den anderen gerade wirklich beschäftigt und weil man nicht auf die Idee kommt, oh, der ist heute so schlecht drauf, mag der mich nicht mehr oder hat er schon einen anderen Job oder so, dann da können ja andere Dinge hinterstecken.
Ja, also ich habe Respekt vor der Offenheit, wenn ein Unternehmen das so macht, ne? Also dann spricht das dafür, dass da offensichtlich ja eine wirklich offene Kultur herrscht.
Absolut.
Ne? Wir halten allerdings immer sehr viel davon, dass man sich mit seinem Privatleben also Sachen zu benennen und auch benennen zu dürfen, egal was ist, ob das beruflich oder privat ist, also wie gesagt, wirkt sich ja immer aus, finde ich vom Grundsatz sehr erstrebenswert. Allerdings, wenn es zu weit geht, also ich sag mal, die Details der Eheprobleme, die gehören einfach auch nicht ins Team. Dafür gibt's eben auch Institute wie unsers. Es ist gut, wenn die anderen Bescheid wissen, zum Beispiel, warum man gerade nicht so gut unterwegs ist oder so. Aber die Details, da hat man einfach selbst eine Verantwortung als Mitarbeiter, sich auch darum zu kümmern.
Und man kann als Mitarbeiter auch sagen, nee, ich mach da nicht mit. Wobei, wenn du dann in so einem Unternehmen bist und alle machen das, stehst du da und sagst, ich sag nichts, ist auch doof.
Wobei ich mal vermute, dass die da auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sondern dass man da ein Forum hat, wo man sagen kann, was einen bewegt und was einen betrifft, aber was vielleicht dann auch nicht ausgedehnt wird.
Wie erkenne ich denn eigentlich überhaupt, wenn es einem Kollegen nicht so gut geht? Weil entscheidend ist ja das wahrscheinlich relativ früh zu erkennen. Wenn einer immer in der Ecke sitzt und weint oder immer rumschreit oder irgendwie, dann merken wir uns. Aber was sind so die ersten Warnsignale, wo man sagt, mit dem stimmt irgendwas nicht, vielleicht spreche ich mal mit dem.
Das wissen wir eigentlich alle qua unserer Lebenserfahrung. Okay. Ne? Also und zwar, wir kriegen einfach mit, wenn jemand anders ist als sonst. Also sprich, wenn jemand blass aussieht, wenn jemand einfach bedrückt wirkt. Also das sieht man ja das sieht man an den Gesichtszügen zum Beispiel. Oder wenn jemand sehr still ist. Oder auch, wenn jemand sehr gereizt reagiert, also anders als sonst. Wobei es auch gut ist, wenn man sonst nicht gereizt reagiert. Und wir spüren das, wie es jemand anders geht. Ne? Und halte ich immer sehr viel von, nicht unbedingt im allerersten Moment, aber das auch, wenn man merkt, das ist jetzt nicht nur eine Tagesform für heute mal gewesen, wenn man das dann auch anspricht.
Wie spricht man das an? Geht's, also ich finde ja immer schwierig, also wenn jemand auf mich zukommt, ich habe mal einen schlechten Tag und sag mal, geht's dir nicht gut? Du siehst gar nicht gut aus.
Oh ja.
Dann geht's mir schon richtig schlecht. Auch wenn es mir gar nicht so schlecht geht. Wie spricht man sowas richtig an?
Also erstmal muss man das genau wie du sagst, ne, wenn man einfach mal einen schlechten Tag hat, das gar nicht sofort sagen. Und wenn, dann ist das gut, das auf eine lockere Art und Weise zu machen, indem man einfach fragt, hey, ist alles in Ordnung? Mhm. Ne, irgendwie siehst du heute richtig, ja, obwohl das, wie da du geht, schon sagst, ja. Ne, da kommt man, kriegt man ja schon schlechte Laune, wenn man das gesagt kriegt. Aber die Kollegen wissen eigentlich genau, also das spürt man auch, ob das jetzt so wie bei dir dann einfach mal ein schlechter Tag ist, nach dem Motto, der ist morgen wieder gut drauf, die kennen dich, ja. Oder ob jemand wirklich sich zum Beispiel zurückzieht oder sowas, ne? Oder dann kann man ja auch sagen, Mensch, du hast irgendwie in den letzten 2 Wochen überhaupt nichts mehr gesagt, ne? Ist alles in Ordnung, ne? Oder brauchst man ein offenes Ohr? Ne? Also Fragen hilft ja bekanntlich.
Was macht man? Das ist mir einmal passiert und ich konnte nicht reagieren. Ich komme in mein Büro, da sitzt ein Gast und er hat eine Ledertasche bei sich und aus der Ledertasche hat er gerade eine Flasche gezogen, die tatsächlich wie in so einem schlechten Film in so einem Stück Papier verborgen war und nahm einen tiefen Schluck. Und ich war so perplex, ich sagte, na, erstmal schön einen nehmen am frühen Morgen. Nein, es ist Apfelsaft. So, da wusste ich natürlich, das ganze Büro roch nach Wein. Was mache ich dann? Weil ich war mit der Situation komplett überfordert, weil man sagt ja nicht, sag mal, hast du ein Alkoholproblem?
Nee, selbstverständlich. Und das war ja auch ein Gast, ne?
Das war ein Gast, insofern, ja, aber einer, den ich auch kannte, also nicht tatsächlich ein Gast, aber jemand, den ich auch schon länger kannte, ja, da hätte ich jetzt keine Verantwortung als Führungskraft gehabt oder so,
klar. Nee, klar. Nee,
aber nehmen wir an, das wäre jetzt kein Gast gewesen, sondern jemand aus der, hätte ja auch sein können, dass man...
Ja. Ja, oder auch wenn es ein Gast ist, ne? Also Störungen haben Vorrang. Das heißt, okay. So jemanden, also deine Irritation ist da ja sehr berechtigt gewesen. Ja. Und den dann zur Seite zu nehmen und zu sagen, hör mal, bevor wir jetzt anfangen, ich muss mal gerade was loswerden. Ich bin echt irritiert, dass du hier am helllichten Tag eine Flasche mit Alkohol rausnimmst. Also das spricht nicht für einen gesunden Alkoholkonsum. Ja. Ne? Kann das sein, dass du da Gesprächsbedarf hast? Und ja, jetzt müssen wir überlegen, ob wir überhaupt das jetzt hier durchziehen können, was wir jetzt hier miteinander verabredet haben. Ne? Oder wenn es ein Kollege ist, ist das genauso wichtig, das direkt anzusprechen, wenn man mitkriegt, auch dass jemand eine Fahne hat, zum Beispiel. Ne?
Und dann sagen die, also der eine sagte jetzt in dem Büro, sagt er, du, das war Apfelsaft. Dann stehst du da und sagst, was soll ich jetzt sagen? Andere, die eine Fahne haben, du denkst, das ist eine Fahne, das sagen, nein, du denkst es erstmal, hast du was getrunken? Das ist mein neues Parfum.
Ja, das gehört bei Suchtproblemen ja immer mit dazu, dass die Betroffenen das eben verleugnen oder fast immer gehört, ja, doch meistens gehört das mit dazu, dass das verleugnet wird. Das ist sogar ein Zeichen dafür, dass es sich um Suchtprobleme handelt. Und alleine das.
Das heißt, wenn einer sagt, das stimmt, ich trinke zu viel, dann ist er eigentlich schon auf einem guten Weg. Das ist auf jeden Fall, wenn er es selber schon mal begriffen hat.
Ja, also auch da, ja, wenn jemand das sagt, dann kann das sein, dass das ein guter Weg ist. Das kann aber auch sein, dass das eben der Weg ist, um in Ruhe gelassen zu werden. Ne? Also wir hatten sogar mal einen Mitarbeiter in der Beratung, der hat dann am Arbeitsplatz immer gesagt, ja, ich muss da trinken, ich bin Alkoholiker. Ne?
Okay,
ja. Dieses, dass man es trotzdem anspricht, auch wenn man nicht eine Einsicht bekommt, ne, das hat immer eine Wirkung. Also deswegen, das sollte auf jeden Fall immer gemacht werden und auch, also was weiß ich, um bei der Flasche mit dem vermeintlichen Apfelsaft zu bleiben, dann zu sagen, ach, das kann ich mir kaum vorstellen, dass da wirklich Apfelsaft drin ist, aber lass mal das mal so stehen. Also nicht von seiner Meinung abzurücken, okay, ist wichtig.
Und dann geht man aber dann doch über zum anderen Thema, also falls so eine Situation hat ja jeder mal irgendwie erlebt, dass er sagt, irgendwas, ne?
Also wenn man am Arbeitsplatz ist und insbesondere als Führungskraft, da gibt es ja auch die Unfallverhütungsvorschriften. Also auch da muss man einfach aus Arbeitsschutzgründen, darf man eigentlich Mitarbeiter mit Arbeit nicht mehr beschäftigen, weil man nicht einschätzen kann, wenn der eine Fahne hat, wie viel hat er denn wirklich getrunken.
Stimmt.
Ne? Also das ich als Laie jedenfalls, wobei ich noch nicht mal Laien bin, aber das können selbst Ärzte und erfahrene Experten in dem Bereich nicht wirklich einschätzen. Deswegen raten wir wir da immer dazu, lieber Vorsicht als Nachsicht und den Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Ja, und dann ist der Mitarbeiter auch dafür verantwortlich, nachzuweisen, dass er nicht alkoholisiert war.
Wenn wir mal uns alle immer angucken, wir haben ja auch alle mal gute und nicht so gute Tage und das geht so hin und her. Gibt es so einen zeitlichen Horizont, wo man sagt, boah, wenn das jetzt so lange anhält, dann ist es mal Zeit, sich vielleicht mal professionelle Hilfe zu holen? Ja. Weil man kann ja nicht gleich so, wie ja immer Ärzte gern sagen, wenn du jetzt sofort, was hat euch ein Kinderarzt gesagt, es gibt Eltern, die kommen zu ihm in die Praxis und sagen, mein Kind hat 38 Fieber. Und sagt, aber haben Sie es denn gemessen? Ja, vor 5 Minuten zum ersten Mal.
Ja.
So, er sagt, so ähnlich ist es ja wahrscheinlich bei psychischen Problemen auch, dass man muss erstmal abwarten, wie entwickeln die sich. Man darf allerdings auch nicht zu lange abwarten wahrscheinlich.
Ja, genau. Und das ist natürlich von Thema zu Thema unterschiedlich. Mhm. Ne? Also ich habe selber so eine Faustformel, die dann heißt, wenn ich 6 Wochen lang oder mehr als 6 Wochen lang versucht habe, da selber rauszukommen und es nicht hinbekommen habe, dann ist die Zeit reif, drüber nachzudenken, ob ich mir da nicht einfach einen Experten als Rat mit dazu nehme. Und das sind ganz normale Sachen. Also das heißt ja dann auch nicht, dass dann morgen schon wieder alles fein ist, aber dann habe ich zumindest wieder eine Perspektive, wie ich vielleicht aus der Angelegenheit rauskommen kann.
Ist diese 6-Wochen-Regel, ist sie unabhängig von den äußeren Umständen oder muss man zum Beispiel, wenn sowas ist wie eine Corona-Pandemie, da ist es ja ganz normal, ehrlich gesagt, dass die meisten Leute schlecht drauf sind, oder?
Ja, und es geht ja letztlich auch darum, dass innerhalb der 6 Wochen man keinen neuen Silberstreifen mehr am Horizont gefunden hat. Also dass es eher schlimmer geworden ist als besser. Wenn ich innerhalb dieser 6 Wochen eine kleine Besserung mitkriege oder wenn ich Tage habe dazwischen, wo es mir nach wie vor echt gut geht und ich nicht so an einem Stück ein schlechtes Wohlbefinden habe, ne, dann bin ich immer noch ganz gut unterwegs. Aber ich finde das immer wichtig, das mit im Auge zu behalten oder auch wenn man von Familienangehörigen angesprochen wird oder wenn man von Kollegen oder Vorgesetzten angesprochen wird, erst recht, dass man wirklich aufmerksam ist damit, wie man nach außen auch wirkt. Also dass man, manchmal kriegt man ja auch gar nicht mit, wie lange es einem eigentlich auch wirklich schon echt nicht gut geht.
Nee, und die Leute sagen das ja nicht, weil sie was Böses von einem wollen oder was Böses wollen, sondern weil es ihnen wirklich auffällt, dass irgendwas an dir anders ist. Also wenn einer, der immer viel spricht, plötzlich nichts mehr sagt.
Ja,
oder unbedingt. Einer, der ganz viel spricht, der ganz wenig spricht, auf einmal plötzlich rumschreit. Dann denkst du ja, mit dem kann ja was nicht in Ordnung sein. Muss irgendwas anderes sein, da muss sich irgendwas verändert haben.
Ja, unbedingt, genau. Und ich finde, dass wir da manchmal so mit seelischen Themen anders umgehen, als wir, und oft auch ineffizient umgehen, als wir das mit vielen anderen Themen machen. Weil oft ist das, also wenn wir uns jetzt 1 Stunde Zeit nehmen, uns von einem Berater moderieren zu lassen, ne, und wir müssen ja nicht gleich zum Therapeuten oder zum Arzt oder sowas, ne, aber wenn es mit Freunden und Familie nicht mehr geht, wenn man sich 1 Stunde Zeit nimmt und sich 1 Stunde darauf konzentriert, wie man eine Lösung angeht, das ist doch logisch, dass dabei was Gutes rauskommt.
Absolut.
Oder? Das würden wir doch, wenn wir uns eine neue Waschmaschine, etwas hinkender Vergleich, aber eine neue Waschmaschine kaufen wollen, dann brauchen wir doch auch eine effiziente Beratung, welche wir nehmen wollen. Dann warten wir doch auch nicht monatelang und suchen überall nach irgendwelchen Informationen.
Gibt es das Problem überhaupt noch, wenn wir gucken, wie es vor 31 Jahren waren? Heute ist es doch hier umgekehrt. Eigentlich sind doch eigentlich alle Leute bereit, sich helfen, sich coachen, sich sonst was zu lassen. Es gibt nur viel zu wenig Menschen, die das können. Also in Hamburg Psychotherapie-Termin, da brauchst du 2-3 Monate, bis du mal einkriegst.
Ja, aber viele Menschen brauchen keine Psychotherapie.
Okay.
Also weil eine Psychotherapie braucht man, wenn man eine Störung hat. Und eine Störung hat man, wenn man aus eigenen Stücken aus einer Lage wirklich nicht mehr rauskommt. Oder ne? Und das ist auch das, also es wird immer so viel von psychischen Erkrankungen gesprochen. Viele sind einfach nur psychisch belastet. Und das ist, wie gesagt, etwas, was in jedem Menschenleben mehrfach vorkommt. Ne? Und da kommt man auch alleine gut wieder raus. Dann braucht man nur jemanden, der mal wieder die Ressourcen und Potenziale aktiviert, ne? Und deswegen oft ist es eben das, dass die Freundin oder die Partnerin oder so das nicht mehr hören kann, das Thema, und einen Therapeuten braucht man aber auch nicht. Und das ist genau das, wo auch wir mit unserem Institut in genau diese Lücke reingrätschen. Ist im Grunde ein zweiter Gesundheitsmarkt, wenn man so will.
Das heißt, die Leute bei euch sind auch gar keine Psychotherapeuten oder Psychologen, das sind Coaches, das sind systemische Menschen, was sind das für Leute?
Ja, genau. Also wir haben, die meisten sind bei uns Psychologen.
Okay.
Und alle haben eine Zusatzausbildung, überwiegend im Bereich von systemischer Beratung. Und alle haben natürlich entsprechenden Hochschulabschluss und viele Beratungserfahrung und auch Erfahrung in Unternehmen. Ne? Und was unsere Berater sehr genau können, ist eben zu unterscheiden, wo braucht's auch eine Therapie.
Klar.
Und dann vermitteln wir weiter zu Therapeuten. Aber auch manche kommen auch, um das checken zu lassen.
Wie lange braucht man, wenn du sagst, es ist nicht, was psychotherapeutisch behandelt werden muss, sondern es ist einfach nur eine psychische Belastung. Wie schnell geht sowas weg? Kann man das mit einem Telefonat wegkriegen oder mit 3-4 Sitzungen? Wie lange braucht man da?
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, Klar. Je nachdem, worum es geht. Aber in der ersten Sitzung wird oft strukturiert, also dass geguckt wird, besprochen wird, wo gibt's eigentlich überall Schwierigkeiten und was ist jetzt das Wichtigste als erstes anzugehen und was ist vor allen Dingen das, was einen auch wieder stärkt und in die eigene Kraft reinbringt, ne? Damit man dann die anderen Sachen alleine gut lösen kann. Und dann geht man die erste Sache an und wenn man die erste Sache angeht, dann lösen sich oft andere Sachen auch schon ein bisschen mit, weil man alles nicht mehr so schlimm findet zum Beispiel. Ne? Oder weil man sich mal wieder mehrere Stunden richtig gut fühlt oder besser fühlt auf jeden Fall. Und auch wieder eine optimistische Sicht hat, dass es wieder besser wird.
Manchmal hilft es wahrscheinlich, wenn einfach mal jemand von außen auf einen selber guckt und sagt, sag mal, so groß ist das Problem eigentlich gar nicht. Also ich habe das gehabt in Diskussionen mit Leuten, die jetzt zum Beispiel unter diesem Homeoffice gelitten haben. Und dann hat ein anderer gesagt, weißt du was, ich würde gern unter Homeoffice leiden, ich habe seit 10 Monaten gar keinen Job mehr.
Ja.
So, dann war dem im Homeoffice plötzlich klar, Mensch, klar, aus meiner Sicht ist Homeoffice total belastend, aber stell dir mal vor, ich hätte gar keine Homeoffice, sondern ich hätte jetzt gar keinen Job mehr, das ist ja viel belastender. Und dann plötzlich waren alle seine Homeoffice-Probleme gelöst, für den Moment zumindest.
Ja, das ist ein super Beispiel dafür. Genau, also das ist genau das mit dem Blick. Ne? Mhm. Und also auch darauf zu achten, wirklich dankbar zu sein für das, was wir gut finden in unserem Leben. Also was ich immer sehr gerne empfehle, ist eine Tagesbeobachtung, ne? Dass man mal für ein paar Tage sich die Mühe macht und aufschreibt, was man den ganzen Tag macht und dann dahinter schreibt, ob man dann Smiley hintersetzt oder eben ein Gesicht mit Mundwinkel nach unten, ne? Und dann kann man da recht schnell sehen, wie viel am Tag mache ich eigentlich, wo es mir richtig gut geht, was mir Spaß macht. Und davon sollte man dann tunlichst bitte viel mehr machen. Und von dem, wo man das nicht hat, da muss man dann was dran ändern. Ne? Also und das sind auch manchmal solche Routinen, also Haushaltsroutinen oder mit den Kindern irgendwas, wo man überhaupt keine Lust drauf hat, sich jedes Mal aufraffen muss. Ja, dann braucht man vielleicht auch mal jemanden, der einen bei der Wäsche unterstützt oder so, weil man einfach keine Freude dran hat, zu bügeln oder was auch immer es dann ist.
Aber es gibt ja Sachen, die muss man machen und da muss man einfach nur dafür sorgen, dass wenn man jetzt mal 3 so mit Mundwinkel nach unten so ein Merkel-Smiley hat, dass man dann 4-5 Sachen macht, wo man richtig Spaß dran hat. Also um das auszugleichen.
Ja, ganz, genau. Also weil
oder man kann das andere auch, man kann ja manche Sachen, die doof sind, nicht verhindern.
Also, nee, richtig. Und aber die Sachen, die doof sind, da haben wir gar kein Thema mit, wenn wir genügend Sachen machen, die uns Freude machen. Dann machen wir die anderen mit links mit. Ja, einige Sachen müssen einfach gemacht werden. Und es ist auch gar kein Ding, auch mal Sachen zu machen, die wir jetzt gerade nicht so toll finden. Also ganz normales Leben, würde ich sagen. Ne? Genau.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
Also wir haben 110 Festangestellte und 70 freie Mitarbeiter, vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, wo wir keine Institute haben. Ja. Und sitzen eben, wie gesagt, in allen großen.
Und man kann sagen, also für viele ist diese Corona-Krise schlimm gewesen, für euch ist sie wahrscheinlich eher nochmal mit viel mehr Arbeit verbunden gewesen.
Total, ja. Total. Und auch so, also Hilfen zu geben, auch digitaler Art jetzt, auch in zum Beispiel, wir machen ganz viel so Austauschgruppen, ne? Also wo sich Mitarbeiter oder Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen treffen und sich einfach austauschen zu bestimmten Themen, ne? Also zum Beispiel, wie sie digitalen Stress vermeiden können, ne? Übrigens eine neue Stressform. Digital, also die Art des Stresses hat sich total verändert.
Was ist digitaler Stress?
Das ist der Stress rund um die ganzen digitalen Meetings. Also von die Technik funktioniert nicht, über was weiß ich, wie sehe ich eigentlich aus und werde ständig gesehen. Ja, Konzentrationsthemen, ne? Oder zum Beispiel machen wir auch viel zum Beispiel zum Thema Deep Work, also konzentriertes Arbeiten, wie kriege ich das hin mit Familie und so weiter.
Aber wie vermeidet, das ist, ich finde, wie man normalen Stress vermeiden kann, ist klar, digitalen Stress, wie kann man den vermeiden? Man versucht, eine gute WLAN-Verbindung zu haben, man versucht, ein gutes Endgerät zu haben, viele kaufen sich jetzt so eine Lichter, damit sie, weißt du, damit sie auch schön, nicht so blass aussehen, man kauft sich vielleicht ein Headset und so. Aber mehr kannst du nicht machen, wenn die Leitung instabil ist, ist sie instabil.
Ja, das stimmt, aber zum Beispiel sich wirklich gezielt auch Wissen anzueignen, um die Tools super bedienen zu können. Ne? Auch mit also die Arbeitsorganisation gut abzusprechen, dass man auch mal nochmal 5 Minuten Pause hat oder wenn möglich auch bitte ein bisschen länger und eben etwas unterschiedliche Arbeiten macht, nicht nur ein Meeting nach dem anderen. Ne? Das sind so Sachen, die kann man einfach organisieren. Also Arbeitsorganisation ist im Corona-Zeiten ein Riesenthema, also in Koppelung eben mit dem Homeoffice und oft dann, wie gesagt, auch noch anderen, die mit dem Haushalt leben.
Beginnt das beim Anziehen? Weil es gibt ja nicht wenige, von denen man sich erzählt, dass die eigentlich nur noch Jogginghose anhaben, weil man sieht es nicht. Also ist es wichtig, sich, wenn man zur Arbeit geht, auch so ein bisschen so zu kleiden, als würde man tatsächlich zur Arbeit gehen?
Also ich halte sehr viel davon, weil ich dann eine andere Haltung einnehme. Hm. Ne? Also natürlich ist das auch gemütlich und die Dosis macht ja immer das Gift, wie wir wissen. Also ist das gemütlich, auch mal mit dem Laptop im Bett zu sitzen oder so, keine Frage, und da mal keinen Film zu gucken, sondern E-Mail zu bearbeiten. Aber vom Prinzip, also ich gestalte mir meinen Arbeitstag, wobei ich auch regelmäßig im Institut noch sein kann oder sein muss auch. Ich gestalte mir meinen Arbeitstag eben ganz klar mit einem Arbeitsbeginn. Und da ziehe ich mich auch ordentlich an und schmink mich auch.
Also okay, also es heißt jeden Tag derselbe, jeden Tag, was weiß ich, 9 Uhr Arbeitsbeginn.
Ja, ich fange schon ein bisschen früher an.
Also jetzt aber, Beispiel,
ja,
Journalisten halt, ja.
Ja,
ja, genau. Und das ist schon, 9 Uhr ist schon früh. Ich hab gesehen in der Vorbereitung, du bist ganz oft gefragt worden, das frage ich dich jetzt auch, ich habe nicht so eine richtige Antwort gefunden, ich glaube, die gibt's auch nicht. Es gibt ja keine Formel für seelische Gelassenheit, nach der du quasi in jedem Interview gefragt wirst. Die gibt's einfach nicht. Die ist für jeden anders?
Ja. Genau, also ich habe da eine eigene Formel. Na. Und die heißt, ich gehe an alles mit einem Lächeln ran. Also, und ich habe auch für mein Leben immer gesagt, und das habe ich auch eingehalten, deswegen habe ich auch meine Arbeitsstelle gekündigt, egal was passiert, aber ich will immer mein Lächeln behalten. Okay. Das heißt nicht, dass es bei mir im Leben auch mal eine Trauerphase gab und so weiter, selbstverständlich, aber vom Prinzip, von meiner Lebenshaltung her, macht das Leben einfach leichter. Und das kann man üben. Und wenn man in dieser Haltung ist, dann ist vieles nicht mehr so schlimm. Das ist aber, damit alleine kriegt man aber nicht seelische Gesundheit mit. Und manche sagen mir auch, ja, Reine, du hast gut reden. Aber da behaupte ich, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück.
Ich finde es noch besser. Ich finde, so Menschen, die so fröhlich sind, die haben allein schon den großen Vorteil, dass man ihnen meistens auch immer fröhlich man reagiert auf sie fröhlich und man ist gern mit denen zusammen.
Ja, eben.
Also es ist irgendwie das, es hat mal einer gesagt irgendwie, es gibt viele, viele Menschen, die können vielleicht gar nicht so viel, aber weil sie so fröhlich sind, haben sie einfach eine gute Karriere gemacht, weil immer alle mit ihnen zusammen sein wollten. Und im Zweifel auch gar nicht gemerkt haben, dass da gar nicht mehr so viel hintersteckt, außer der Fröhlichkeit. Aber Fröhlichkeit ist halt etwas, Entschuldigung, das haben die meisten Menschen gar nicht von sich aus.
Absolut. Und ich finde, dass Fröhlichkeit auch eine Rahmenbedingung von Führungskräften ist, ne? Also weil wir sind ja eine Rahmenbedingung als Führungskraft. Ja. Und wenn wir erstmal dafür sorgen, dass wir diese Fröhlichkeit auch ins Unternehmen oder unsere Abteilung reinbringen, dann geht das auch auf die Mitarbeiter über. Und also je mehr man das macht, ohne dabei zu spielen, das finde ich wichtig. Ja. Ne?
Das sagt ihr doch auch immer, ihr Berater sagt doch auch immer, es muss authentisch sein. Was Absolut. Machen wir denn jetzt mit dem Chef, der einfach nicht gut gelaunt ist, der einfach nicht fröhlich ist, der einfach nicht witzig ist? Der dürfte eigentlich gar kein Chef sein?
Der muss an sich arbeiten, finde ich. Also der muss deswegen jetzt nicht zum totalen strahlenden Sonnenschein werden, weil dann wäre er wahrscheinlich echt nicht mehr authentisch. Aber wenn der immer schlecht drauf ist, das ist einfach total schlecht für die Mitarbeiter und auch fürs Abteilungsergebnis.
Das ist interessant. Es gab bei Axel Springer, früher gehörte das Hamburger Abendblatt ja zu Axel Springer, immer ein Führungskräfteseminar. Da mussten alle Führungskräfte verschiedene Ebenen hin. Das hat dieser Arzt gemacht, der auch Thomas Tuchel berät. Aha. Also auf jeden Fall, da war die Kernbotschaft war, entscheidend ist, dass es dir, Chef, gut geht. Mhm. Wenn du ausstrahlst, du nickst schon, wenn du ausstrahlst, dass es dir gut geht, dann wird es auch den Mitarbeitern gut gehen, dann wird es auch der Firma gut gehen. Deshalb tu alles dafür, dass du ausgeschlafen bist, dass du fröhlich bist, dass du gut in Form bist. Und da habe ich gedacht, was? So einfach ist es?
Ja, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung dafür, dass auch Mitarbeiter Ideen entwickeln, kreativ sind, begeistert sind, so an ihre Arbeit rangehen. Da kommt ja wirklich viel mehr bei raus. Ne? Und das, ich finde das, also ich schlage ja immer auch eine Lanze für Führungskräfte, mhm, weil wir bei uns mit so vielen Führungskräften zu tun haben, die einfach so einen tollen Job machen, finde ich. Und auch toll mit Mitarbeitern umgehen, auch mit schwierigen Situationen und so. Und das ist aber etwas, was wirklich mit dazugehört, dass wir für uns selber einfach da auch gut sorgen müssen, dass wir gut drauf bleiben.
Weil sonst Mitarbeiter denkt, oh Mensch, der Chef, der hat schon seit 3 Wochen so schlechte Laune. Boah, was ist denn da los? Geht's der Firma nicht gut? Irgendwie haben wir den Auftrag nicht gekriegt, müssen wir Stellen abbauen? Das passiert, das kommt dann und verselbstständigt sich im Zweifel.
Ja, richtig. Und ich meine, das Thema auch so betriebliche Rahmenbedingungen. Mhm. Ne? Also was weiß ich, viele sagen dann, ja, macht Arbeit krank und so weiter. Ne? Ich finde ja, Arbeit macht gesund. Mhm. Also weil keine Arbeit zu haben, das ist eher sehr schwierig. Und wobei natürlich die Rahmenbedingungen gesund sein müssen. Ne? Und wir als Führungskräfte, wir sind eben diejenigen, die dafür die Vorgaben schaffen. Und deswegen ist so dieses Bewusstsein darüber, auch gut drauf sein zu müssen und nicht nur gute Prozesse und Strukturen zu schaffen und gute Produkte zu kreieren, das wird oft, finde ich, unterschätzt. Und dann wird auf die Führungskräfte geschimpft, dass sie alles Mögliche nicht machen. Ne?
Du sagst auch, duzen ist besser als siezen? Als
Führungskraft? Jeden.
Auf jeden.
Ja. Also wir machen das vom ersten Tag an und wir haben noch nicht einmal eine schlechte Erfahrung damit gemacht, und auch wenn man Kündigungsgespräche führen muss. Also das nimmt nichts von der Klarheit, weil also das heißt nicht, dass man deswegen irgendwie zu sehr ins Privatleben der Mitarbeiter geht oder so.
Muss aber auch passen zu dem Chef, oder kann sie auch so ein Chef? Doch, natürlich. Auch Chefs, die das jahrelang nicht gemacht haben, die HASPA-Vorstände zum Beispiel,
ja,
die haben ja irgendwann den Leuten gesagt, und das geht alles. Und tatsächlich ist dieses Sitzen, man versucht damit irgendwie eine Distanz, sagen ja viele, ich möchte die Distanz aufrechterhalten, aber ist es nicht der falsche Ansatz, wenn man mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, eine Distanz aufrechtzuerhalten versucht?
Also wir Führungskräfte haben eine gewisse Machtdistanz durch unsere Rolle. Ne? Also
die ist aber so oder so da. Da kann man auch gar nichts gegen machen, egal
deswegen
was man tut.
Deswegen brauchen wir das überhaupt nicht, dass wir sonst noch Distanz aufbauen. Im Gegenteil, ich finde das gut, also ohne zu nah zu kommen, aber eine menschliche Präsenz, Erreichbarkeit, Nähe auch als Führungskraft zu leben mit seinen Mitarbeitern.
Ich will am Ende nochmal kurz über dich sprechen, weil du warst damals 24 Jahre alt, als du gegründet hast, richtig?
Ja.
Heute wirst du dieser coolen Startup-Generation angehören, und hey, wie war das damals, mit 24 Unternehmen zu gründen? Da haben wahrscheinlich alle gesagt, hast du sie noch alle?
Ja, also ich war schon mit 20 mit meinem ersten Studium fertig und habe dann Leute irgendwie mit Suchtkrankheiten beraten in der Suchtberatung, und wo ich mich heute frage, oh Gott, wer hat das denn eigentlich erlaubt damals, ne? Aber ich habe das irgendwie gut hingekriegt. Ich bin sehr gut groß geworden und habe von meinen Eltern auch so viel Vertrauen geerntet oder bekommen, so, also ich war recht selbstbewusst und ich wusste gut, was ich tue, und ich habe das also auch rückblickend, muss ich sagen, erstaunlich gut hingekriegt. Und auch die Beratungen, die waren oft mit sehr gutem Ergebnis einfach. Ne? Ja, insofern, ich war immer froh, also für mich war immer das Ziel, ich wollte 30 werden, weil im Unternehmen mit 24 zu stehen und dann irgendwie die Anerkennung von einem 55-jährigen Personalchef.
Das meine ich nämlich. Also heute ist es total cool, wenn du ein junger Unternehmer bist, weil es da eine ganze Generation gab. Da gab es damals eine Generation, andere 24, 25-Jährige, die gegründet haben?
Nee, kaum, das gab es nicht. Und ich war eine Frau. Also Unternehmen kam, ne, da haben viele gar nicht, haben mich noch nicht mal angeguckt oder mit mir geredet. Das war übrigens auch mit der Grund, weshalb ich dann noch Gesundheitswissenschaften studiert habe, weil ich einfach noch einen gescheiten Abschluss brauchte, um da die Anerkennung zu bekommen. Heute, wir haben ja 84% Frauenanteil, und ich habe ist meine Führungsmannschaft besteht aus Frauen. Wir suchen Männer.
Hey.
Ne? Aber das war damals, also hatte ich da wirklich, wie man so sagte, keine Schnitte im Unternehmen. Die musste ich mir mühsam erarbeiten, aber dadurch habe ich auch ganz viel gelernt.
Können wir mit dem Vorurteil noch zum Schluss aufräumen, dass es eigentlich dann doch keinen Unterschied macht, Mann oder Frau, als Chef?
Dass es keinen Unterschied macht?
Ja, oder doch?
Doch.
Doch, macht tatsächlich?
Yes.
Okay, was ist der Unterschied? Weil ich finde immer, das ist doch auch immer sehr persönlich, personenbedingt, oder?
Ja, Frauen führen einfach anders, ist jedenfalls meine Beobachtung.
Okay.
Also Frauen sind nach meiner Erfahrung noch zielgerichteter als Männer. Und also jetzt kann man natürlich auch nicht jetzt alle über einen Kamm scheren. So, ne?
Aber grundsätzlich,
sehr zielgerichtet. Genau. Und also die nehmen oft ihre Führungsverantwortung so ernst, ne? Also dass sie wirklich da so alles für geben, das auch wirklich in allen Facetten richtig, richtig gut zu machen. Da sind Männer, finde ich, oft, ohne dass ich das bewerten will, entspannter von sich überzeugter müssen da gar nicht so viel für tun. Also da gibt's einfach Unterschiede.
Das ist interessant, dass du das sagst, dass sie sozusagen die Führungsverantwortung so ernst nehmen, dass es dann auch manchmal anstrengend werden kann für die Kolleginnen und Kollegen, die Frauen.
Ja. Genau. Den Teil gibt es sicherlich auch. Wäre es
bei den Männern halt manchmal so sein kann, dass man sagt, so mal, sieht der mich überhaupt, kümmert er sich über mich? Also das eine ist ja sozusagen, man hört das immer oft, wenn man muss mehr anerkennen, man muss mehr gelobt werden. Ne? Das kann aber auch ins Gegenteil umschreien, wenn dann jemand da ist, ob Mann oder Frau, der immer lobt, dann denkt man, oh Gott, ja, der sagt ja sowieso immer, dass alles toll ist. Oder die sagt sowieso immer, dass alles toll ist. Und das erlebe ich halt, dass Männer grundsätzlich zu weniger loben irgendwie oder weniger das sehen, was Kolleginnen und Kollegen machen.
Ja, genau, genau.
Und Frauen das viel stärker sehen und auch viel mehr darüber reden.
Ja, richtig. Also ich halte ja von Loben nichts, ne? Also ich halte nur was.
Was?
Ich finde das gut, wertgeschätzt zu werden. Aber loben kann ich meinen Hund, weil er schön Platz gemacht hat. Aber
was heißt dann wertgeschätzt sein?
Also wertgeschätzt, dass ich sehe, was mein Mitarbeiter tut und das auch sage.
Okay, das ist für mich ein Lob, oder nicht? Wenn du sagst, Mensch, das hast du gut gemacht.
Ja, aber so dieses, also ich finde das Loben, das geht oft in so eine Richtung, ja, dann sage ich ihm auch fein gemacht, ne? Also ganz toll und sowas. Ja. Das will doch heute auch keiner mehr hören. Ich will doch einfach nur gesehen werden. Also, ne, und durchaus auch gesagt kriegen, hey, wow, freue ich mich drüber, dass du es so schnell fertig gekriegt hast oder wie du das gemacht hast oder so, ne? Insofern, das machen Frauen oft mehr, finde ich. Also fällt denen sehr viel leichter, aber manchmal kümmern die sich auch zu sehr um die besonderen Belange von Mitarbeitern, wo Männer sich dann eher zurücklehnen und sagen, ach, der kriegt das schon hin und regelt das irgendwie selber. Ne? Und das braucht man manchmal auch als Mitarbeiter, dieses, dass man da nicht, ja, ich nenne es jetzt mal, zu sehr bemuttert wird. Ne? Aber sonst, also ich stehe auch sehr auf, ich muss mal sagen, meine weiblichen Führungskräfte. Ich finde das, bin jeden Tag begeistert, wie zielgerichtet und klar und mit Engagement die einfach führen. Also ja, schon toll.
Schon toll. Die beste Möglichkeit zu entspannen ist einfach auf die Harley setzen und losfahren.
Ja, das ist so gut.
Wie oft machst du das? Also ist doch dann laut und dann, aber die Geschwindigkeit ist es, was dich entspannt oder die Natur, die um einen herum rauscht, was ist es?
Ja, das ist das. Ich bin draußen in der Natur und es ist ja auch so ein bisschen, wenn der Fahrtwind dann so an mir vorbei rauscht, das ist ein bisschen ja auch wie Fliegen, ne?
Ja.
Und ich muss mich beim Harley-Fahren natürlich total konzentrieren. Da ist alles andere verschwunden. Wenn ich wenn ich mich auf die Harley setze, dann bin ich nur noch am Harley-Fahren so und auch dieses Geräusch und nur ich sitze da drauf irgendwie. Früher bin ich immer mit meinem Mann mitgefahren, habe das auch sehr genossen. Seit 2015 fahre ich alleine. Das ist einfach toll.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.